Geschlecht, Sexualität und das Akzeptieren von Einfluss. Bei schwulen und lesbischen Paaren sehen wir, dass ihnen das Akzeptieren von Einfluss leichter fällt. John und sein Mitarbeiter Robert Levinson führten über mehr als 10 Jahre hinweg eine Beobachtungsstudie an 21 gleichgeschlechtlichen Paaren durch, die unter dem Namen die 12-Jahres-Studie bekannt wurde. Sie beobachteten zunächst einmal, dass schwule und lesbische Paare anscheinend eine größere Fähigkeit haben, über sich selbst zu lachen. Bei einem Konflikt nahmen sie die Dinge tendenziell nicht ganz so persönlich wie die heterosexuellen Paare. Oft waren sie bei einem Streit auch positiver und optimistischer, ließen mehr Humor und Zuneigung einfließen, selbst mitten in einem Krach. Damit einher ging auch ein geringeres Maß an physiologischer Erregung, weniger Überflutung. Doch, was im Zusammenhang dieses Kapitels vielleicht am wichtigsten ist, sie waren von der Grundeinstellung her offener für den Einfluss ihrer Partner. Sie waren weit weniger defensiv als heterosexuelle Paare und wesentlich stärker geneigt, die Möglichkeit einzuräumen, dass ihr Partner oder ihre Partnerin Recht haben könnte. Warum ist das so? Wir rätselten eine ganze Weile darüber. Laut der letzten Gallup-Umfrage ordnen sich nur 7,1% der amerikanischen Bevölkerung als schwul, lesbisch oder transgender ein. Und viele, die von sich sagen, sie seien LGBTQ, wachsen mit dem Gefühl auf, isoliert und allein zu sein. Vielleicht, so überlegten wir, waren sie dann, wenn sie Liebe fanden, von vornherein eher annehmend. Eine andere Möglichkeit ist, dass diese Menschen vielleicht mehr Schwierigkeiten und Ablehnung in ihren Herkunftsfamilien erlebt haben. Statistisch wesentlich mehr als cisgender oder heterosexuelle Menschen. Vielleicht haben sie deshalb mehr Empathie für den Schmerz ihrer Partner und den Wunsch, ihn zu mildern, indem sie den Einfluss des oder der anderen akzeptieren. Die Daten zeigten jedenfalls, dass aus welchem Grund auch immer, die gleichgeschlechtlichen Paare aus der 12-Jahres-Studie, die 2003 abgeschlossen wurde, erheblich sensibler darauf achteten, einander nicht zu dominieren. Das haben wir vor allem in der Partnerschaft von Frauen gesehen. Die meisten Frauen haben in dieser Kultur schon Misogynie und Objektifizierung erlebt, die sich in männlicher Dominanz und Unterdrückung äußerte. Frauen in einer Beziehung mit einer anderen Frau möchten mit ihrer Partnerin nicht dieselbe Dynamik an den Tag legen. Deshalb geben sie sich vielleicht alle Mühe, das zu vermeiden. Bei der therapeutischen Arbeit mit solchen Paaren haben wir beobachtet, dass lesbische Paare mitunter sich lange im Kreis drehen, weil sie sich solche Mühe geben, ihre Partnerin nicht zu überwältigen. Keine will eine Entscheidung treffen, bei der sie mehr Einfluss hat als die andere. Julie hatte einmal ein Paar, das im Scherz sagte, so, eine 12-Jahres-Studie. Wir brauchen schon 12 Jahre, um zu entscheiden, wohin wir heute Abend zum Essen gehen. Manche Männer in heterosexuellen Partnerschaften werden argumentieren, wir teilen die Kinderbetreuung und die Hausarbeit halbe auf. Einfluss zuzulassen ist kein Thema für mich. Darauf antworten wir, die Wurzeln der Misogynie reichen tief. Sie gehen zurück bis in die Anfänge der Geschichte. Einige Historiker werden darauf verweisen, dass es in der gesamten Geschichte immer auch Kulturen gegeben hat, in denen die Frauen mehr Macht hatten oder die Rechte gleichmäßiger verteilt waren. Aber das waren nur sehr wenige. Und selbst dort, wo Frauen Macht hatten, gab es gleichzeitig auch Misogynie. Frauen wurden im Laufe der Geschichte in Kriegen versklavt und Opfer sexueller Gewalt. Frauen wurden als Leibeigene und als politisches Unterpfand verkauft. Sie wurden als Gegenstand oder Besitz angesehen, wobei sich ihr Wert nach ihrer vermuteten Fruchtbarkeit und ihrer Fähigkeit, Erben zu produzieren, richtete. Ihre Stimmen wurden universell zum Schweigen gebracht. Erst seit Mitte der 1970er Jahre konnte eine Frau in den USA ohne Erlaubnis ihres Mannes eine Kreditkarte beantragen. Auch heute stoßen Frauen noch mit dem Kopf an die gläserne Decke und verdiene nur 81 Cent, wo ein Mann einen Dollar verdient. Und jede dritte oder vierte Frau wird Opfer einer Vergewaltigung. Wir vermuten, dass es sogar noch mehr sind, weil viele es nicht anzeigen. Die Welt ist für Frauen einfach gefährlicher als für Männer. Bei ihnen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann im Leben überfallen werden, bei 40%, bei Männern nur bei 9%. Frauen haben ein besonderes Verhältnis zum Gefühl der Angst. Über Jahrtausende hinweg waren die Männer die Beschützer und die Aggressoren, während die Frauen diejenigen waren, die stets wachsam sein mussten. Das können wir heute an unseren nächsten Verwandten, den Primaten, beobachten, bei denen Weibchen, die sich um Jungtiere kümmern, beim Fressen im Kreis sitzen, damit sie ein Gesichtsfeld von 360 Grad haben, sodass sie jede herannahende Gefahr sofort erspähen. Über Jahrtausende hinweg war ein geschärftes Bewusstsein für Bedrohungen und Gefahr unerlässlich für das Überleben von Frauen. Und dieses Erbe ist noch immer wirksam. So brauchen Frauen tendenziell ein Gefühl der Sicherheit, um eine Situation als erotisch empfinden zu können. Frauen brauchen einen Grund für Sex, hat Billy Crystal einmal gesagt. Männer brauchen nur einen Ort. Das ist ein Scherz, aber er hat eine Menge mit Angst zu tun. Für Frauen sind körperliche Sicherheit und emotionale Sicherheit eng miteinander verflochten. Mit alledem wollen wir sagen, Einfluss und die Frage, wer ihn in einer Beziehung hat, existieren nicht in einem Vakuum. Es gibt evolutionäre, historische und kulturelle Lasten, die sich in unseren Konflikten zeigen, besonders wo es um unsere Fähigkeit geht, Einfluss auszuüben und zu akzeptieren. Mädchen und Frauen haben, und das ist schon seit Jahrtausenden so, auf einer bestimmten Ebene den Eindruck, dass sie letztlich nur auf der Basis ihrer Körpermaße geschätzt werden und sich ihr Wert danach richtet, wie weit sie den jeweils gerade gültigen Standards entsprechen. Diese Überzeugung steckt den Frauen in den Knochen. Sie fühlen sie. Sie wissen, dass es so ist, selbst wenn sie nicht genau wissen, woher das kommt. Sie durchdringt unsere ganze Kultur. Aus diesem Grund fordern wir insbesondere Männer auf, über ihre Fähigkeit nachzudenken, sich von ihren Partnerinnen beeinflussen zu lassen. Deshalb hält bei unseren Workshops auch John den Vortrag über das Akzeptieren von Einfluss und wie entscheidend es ist. Dieses ganze Gepäck der Menschheitsgeschichte bildet noch immer den Hintergrund für unsere Beziehungen, bis zum heutigen Tag. Julie hat bei ihrer therapeutischen Arbeit festgestellt, dass sie bei heterosexuellen Paaren, bei denen der Mann daran gewöhnt ist, Macht zu haben, oft vor einer besonderen Herausforderung steht. Der Mann hatte sie entweder schon ein Leben lang oder es stand wackelig damit. Er hatte hart gekämpft, um ein gewisses Maß an Einfluss und Macht zu erringen und wollte es jetzt nicht verlieren. Darunter lauert in vielen Fällen eine große Unsicherheit bezüglich der eigenen Männlichkeit. Also machen wir uns daran zu erforschen, was Männlichkeit für denjenigen bedeutet. Und das bedeutet zu entwirren, was der Unterschied zwischen einem Herrscher und einem Beschützer ist. Eine Menge Männer in unserer Kultur haben beides miteinander verschmolzen. Aber was bedeutet es wirklich, ein Beschützer zu sein? Zu den Hauptaufgaben eines Beschützers gegenüber einer Frau, die er liebt, gehört es, ihre menschliche Würde zu schützen. Wie sieht das aus? Wie schützt man in dieser Kultur die Würde einer Frau? Nun, Sie wissen erst, was den Kern Ihres persönlichen Menschseins ausmacht, wenn Sie sie gefragt haben, welche Träume hast du? Wer möchtest du sein? Wie kann ich deinen Weg zur Erfüllung deiner Träume schützen? Mit welchen Hindernissen hast du zu kämpfen? Und wie kann ich dir helfen, sie aus dem Weg zu räumen? Wir haben bei zahlreichen Interviews im Fernsehen und im Radio die Erfahrung gemacht, dass sich die Interviewer als erheblich voreingenommen zugunsten von Johns Autorität erwiesen und Julies vergleichbare Fachkenntnis missachteten. Bei einem Auftritt wurde uns eine Frage zu unserer klinischen Arbeit gestellt. Julie beantwortete sie ohne jegliche Reaktion auf Julie, als hätte sie kein Wort gesagt, wandte sich die interviewende Person an John und sagte, »Dr. Gottman, was meinen Sie dazu?« »Bitte beachten Sie, wir haben beide den Doktortitel. Aber nur John wurde auch als Doktor angesprochen.« John antwortete, »Ich denke, Julie hat ihre Frage bereits beantwortet.« An diesem Tag erwies sich John als liebevoller Beschützer von Julie. Er schützte ihr Recht darauf, ebenfalls als Autorität respektiert zu werden. Das wirklich zu tun, die Bedürfnisse einer Frau zu schützen, kann manchmal den tief verwurzelten Vorstellungen davon zuwiderlaufen, die wir kulturell von Männlichkeit haben. Ein Beispiel. Sie möchte noch einmal auf die Schulbank zurückkehren, um einen Abschluss zu erwerben. Als ihr Beschützer übernehmen Sie einen größeren Anteil an der Kinderbetreuung, damit sie das kann. Sie begeben sich dafür in die Rolle einer Bezugsperson für die Kinder, stellen sich auf ihre Bedürfnisse ein, managen die Logistik des Haarebürstens und Essenkochens. Wir fragen Paare, die mit Rollen zu kämpfen haben, sind diese Tätigkeiten etwas Männliches oder etwas Weibliches? Die klassische Antwort lautet, etwas Weibliches, weil traditionell diese Art von Fürsorge so kodiert ist. Wir sagen, sie sind auch etwas Männliches, weil er damit das Recht seiner Frau auf Selbstverwirklichung schützt. Darin liegt eine Menge Macht. Als unsere Tochter 8 Jahre alt war, erwies sich John wieder einmal als Julies heroischer Beschützer. In welcher Weise? Indem er lernte, lockiges Haar zu Zöpfen zu flechten. Schon von Anfang unserer Ehe an hatte Julie davon geträumt, eine Gruppe von Frauen zum Basislager des Mount Everest und noch ein Stück darüber hinaus zu führen. John, als passionierter Stubenhocker, fürchtete um Julies Sicherheit, aber er erkannte, wie wichtig dieser Traum für sie war. Also unterstützte er ihr Vorhaben. Aber das bedeutete auch, dass er allein für die Betreuung der Tochter zuständig war, 4 Wochen lang. Dafür musste er lernen, Mariahs lange, lockige und widerspenstige Haare zu flechten. Das war viel verlangt, aber es zeigte sich, dass er recht geschickt darin war. Geduldig kämmte er die Haare seiner Tochter und flocht ihr 28 Tage lang jeden Morgen Zöpfe. Noch ein weiteres Beispiel aus unserer nächsten Nähe. Eben diese Tochter ist inzwischen erwachsen, verheiratet und hat kürzlich ein Baby bekommen, unser erstes Enkelkind. Sie stillt das Kind. Und wie jede Frau weiß, die schon einmal gestillt hat, ist das sehr anstrengend. Weil sie viel Ruhe braucht, um so viel Muttermilch zu bilden, wie das Baby braucht, kümmert sich nachts ihr Mann um das Baby. Er steht mehrmals in der Nacht auf, macht abgepumpte Muttermilch aus dem Kühlschrank warm und gibt sie seinem kleinen Sohn im Schaukelstuhl, damit seine Frau schlafen kann. Das hat er nach den ersten paar Wochen jede Nacht gemacht, denn die waren sehr schwer für sie. Sie bekam nicht genügend Ruhe und hatte immer weniger Milch. Als sie ihm sagte, ich brauche mehr Schlaf, wir müssen eine andere Regelung finden, was machte er da? Er ließ sich von ihr beeinflussen und veränderte seine Erwartungen in Bezug darauf, wie seine Vaterrolle aussehen würde. Er schützte seine Frau emotional und körperlich, indem er ihre Nachtruhe schützte. Wir erzählen, mit der Erlaubnis unserer Tochter und unseres Schwiegersohns, davon, weil es schwer ist, sich kulturellem und systemischem Druck zu widersetzen. Tief eingeschriebene Erwartungen an Geschlechtsrollen sind eine Form von Druck, die es besonders Männern in dieser Gesellschaft schwer machen kann, Einfluss zu akzeptieren, wenn es angebracht ist. Aber jedem von uns kann es schwerfallen, Einfluss zuzulassen. Und ironischerweise ist die Weigerung, Einfluss zu akzeptieren, ein ganz zentraler Weg, den eigenen Einfluss aufzugeben.